Ja, hallo, auch von uns einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend jetzt. Wir haben in dem Interview ein bisschen gesprochen, wer ich bin. Wir als Familie, wie man hier sieht, seit 2017 sind wir als Familie in Chile. Deswegen da ist Katrin zu sehen, unsere drei Kinder. Und wir sind als Liebenzeller Missionar eigentlich. Wir arbeiten dort. Und ich komme ursprünglich aus Chile. Deswegen war für mich ein bisschen nach Hause zu kommen und die Arbeit dort in Chile zu machen. Deswegen, ich erzähle euch ganz kurz, was wir genau machen und wo wir arbeiten. Wir sind in der Hauptstadt von Chile, Santiago. Da sehen wir nachher ein bisschen davon. Aber vielleicht war jemand von euch mal in Südamerika oder vielleicht auch nicht. Deswegen haben wir ein paar Eindrücke von nicht nur Chile, sondern ganz Lateinamerika, sodass man ein bisschen sieht, wie das Ganze, die ganzen Länder aussehen. Da haben wir ein kleines Video von Südamerika. Aber auch kleine Dörfer, Städte, die direkt am Strand liegen, aber auch andere Städte, die ganz oben über 3000 Meter liegen, wie La Paz oder Quito. Ganz viele Kinder und Jugendliche. Südamerika ist einer von den Kontinenten, die am meisten Jugendlichen haben. Im Durchschnitt ist ein sehr junger Kontinent, wie Afrika zum Beispiel. Man sieht auch in der Architektur, welche Prägung die Spanier auch mitgebracht haben oder es noch zu sehen in dem Land. Aber sehr, sehr unterschiedlich, je nach Land. Kolumbien sieht ganz anders aus als Bolivien oder Argentinien. Es wird am meisten außer in Brasilien fast nur Spanisch gesprochen. Das ist meine Muttersprache auch. Genau, so sieht es ein bisschen Südamerika aus. Und da ist, wo wir arbeiten, die Liebenzeller Mission arbeitet bis jetzt nur in Ecuador gewesen. Die hatten eine Arbeit eigentlich und da haben wir gesagt, wir würden gerne nach Chile gehen und dort eine Arbeit zu machen unter den Christen vor Ort. Weil über 20% von der Bevölkerung, nicht nur in Chile, sondern in ganz Südamerika, sind Evangelikalen. Deswegen war für uns ziemlich schnell klar, wenn wir nach Südamerika gehen, wenn wir nach Chile gehen, dann wollen wir auch keine neue Gemeinde gründen, weil Gemeinden gibt es sehr viele, sondern wir wollen mit den einheimischen Christen arbeiten, sie begleiten in die Weltmission. Genau, Chile ist ein sehr witziges Land, sehr lang und sehr schmal, gar nicht so breit. Eine Stelle, die schmalste Stelle von Chile, ist nur 90 Kilometer breit. Das ist in einer Stunde kann man das fahren. Das ist immer schön, das sage ich immer, vor allem für Jugendliche, aber auch für die Erwachsenen. Man kann morgens zum Beispiel Skifahren oder Snowboard fahren und nachmittags kann man am Strand liegen. Das ist eigentlich super. Das habe ich noch nie gemacht, aber das kann man sehr gut machen. Chile ist eigentlich doppelt so groß wie Deutschland, aber wir haben nur 18 Millionen Einwohner. Das ist sehr unterschiedlich. Es liegt einfach daran, dass es oben ganz wenige Menschen wohnen, weil es so trocken ist, und unten auch wenige Menschen wohnen, weil es so kalt ist. Deswegen haben wir auch so wenige Menschen im Land. Und die meisten, fast 50% von den Chilenen wohnen auch in Santiago, die Hauptstadt, da wo wir auch wohnen. Genau, da sieht man ein bisschen vom Land und vielleicht ein paar Eindrücke, wie das Land aussieht. Wir haben ein kleines Video von Chile. das sieht man ein bisschen vom Land. Ganz trocken im Norden, ganz kalt und eisig im Süden. Die Landschaft ist eine wunderschöne Landschaft eigentlich. In Chile ist zum Beispiel günstiger auf dem Markt zu kaufen, einzukaufen als im Supermarkt, ganz anders als hier in Deutschland. Wir haben nur eine Autobahn, deswegen wird, wenn gearbeitet wird oder gebaut wird, ist immer Stau eigentlich auf der Autobahn. Genau, und da sieht man die große Stadt Santiago. Da erzähle ich ein bisschen nachher noch ein bisschen mehr, aber es ist eine riesige Stadt, da ist die Stadt, Santiago ist die Stadt auch, wo ich geboren und aufgewachsen bin, meine Familie wohnt noch dort und da sind ganz viele Gemeinden auch. In verschiedene Stadtteile von der Stadt sind Gemeinden, Christen, die an Gott glauben, die auch offen für Weltmission sind. Und da waren wir sehr dankbar, diese Arbeit dort machen zu dürfen. Genau, die Küste ist sehr typisch für uns in Chile. Dadurch, dass wir so viel Küste haben, kann man auch schnell, man fährt auch nicht so lange, um vielleicht einen Tag dort zu verbringen. Da machen wir auch als Familie, wenn wir frei haben, da keine Schule haben, da fahren wir auch für einen Tag mal weg zum Meer. Das ist eigentlich ganz schön. Genau, so sieht Chile aus. Die Osterinsel gehört auch zu Chile eigentlich. Obwohl die Bewohner von der Osterinsel sagen, die sind keine Chilenen, die wollen nichts mit Chile zu tun haben, aber die politisch gesehen gehören die auch dazu. Und so unten sieht man die Stadt nach dem Regen, sieht wunderschön, wenn kein Smog oder genau ein bisschen sauber alles ist. Und Meeresfrüchte sind auch eine typische Sache. Genau. So. Klar, man kann nur Bilder sehen vielleicht, aber es ist vielleicht eine Motivation für manche von euch, mal in Chile oder Chile anzugucken. Wir haben uns entschieden, nach Chile zu gehen, wie gesagt, um dort die Christen zu begleiten. Die meisten von uns in Chile sind so aufgewachsen, dass die Missionaren immer die Blonde waren, die ganz groß waren und blaue Augen hatten. Die waren die Missionaren. Und das Ziel von unserer Arbeit ist genau das, zu ergänzen. Vielleicht nicht zu sagen, dass die nicht die Missionaren sind. Die sind auch Missionaren. Aber dass wir als Latinos, als Südamerikaner auch Missionaren werden können, als Chilenen auch Missionaren werden können. Deswegen sind wir 2017 dahin gegangen und die Liebenzeller Mission, unsere aussendende Organisation, hat gesagt, wir bauen keine neue Liebenzeller Mission dort vor Ort, sondern wir kooperieren mit einer Organisation namens Provision. Und da sieht man auch das Team, mit dem wir arbeiten. In der Mitte, in Blau, sind wir unser Chef, der Julio, mit seiner Frau. Und dann haben wir da sieht man Priscilla und Viviana, die sind die Einzigen, die angestellt sind bei Provision. Alle anderen sind Freiwillige, die abends zu helfen. Und dann haben wir auch Tim und Sharon aus USA. Die sind auch, oder die waren Teil vom Team, die sind jetzt wieder in USA, weil die in die Rente sind. Genau. Was wir als Provision machen, das Bild zeigt ein bisschen, was wir genau machen. Die Spanisch können, können das lesen. Für die anderen vielleicht eine Hilfe. Wir fangen immer mit der lokalen Gemeinde an. Da wollen wir die Gemeinden begleiten, damit die ein Herz für Weltmission haben. Wir waren ganz am Anfang, wir haben Gemeinde besucht, haben von Mission gesprochen. Und die waren begeistert, die haben sich mega gefreut, die haben gesagt, jawohl, das machen wir. Wir wollen für Mission beten und spenden und Leute aussenden. Das Problem bei den Südamerikanern war, dass die nach einer Woche oder zwei Wochen wieder alles vorbei war. Die haben vieles vergessen und die Motivation war nicht mehr da. Deswegen haben wir ziemlich schnell gemerkt, es bringt wenig, wenn wir die nur abends zu besuchen, sondern wir müssen sie begleiten, wenn wir wirklich was erreichen wollen. Deswegen haben wir ein Programm entwickelt, wie wir Gemeinden begleiten können, die nicht nur abends zu besuchen, sondern wirklich systematisch dabei sind, denen zu helfen, damit sie auch als Gemeinde ein Herz für Weltmission bekommen. Da fangen wir an. Und in den Gemeinden, wo Menschen einen Ruf in die Mission bekommen, da helfen wir gerne, die Missionskandidaten zu orientieren, zu begleiten, auch vorzubereiten für den Dienst in der Weltmission, egal wo, egal wann. Da bieten wir einige Programme, die sie vorbereiten für diese Arbeit. Und als Organisation Provision sind wir dabei, den Gemeinden zu helfen, selber Leute auszusenden. Nicht, wir senden niemanden als Provision, wir haben weder die Ressourcen, auch nicht die Leute, um das die Arbeit zu machen, sondern wir verstehen das als eine Aufgabe von der lokalen Gemeinde und deswegen wir helfen den lokalen Gemeinden, damit sie selber Leute aussenden. Und wir helfen auch dadurch, dass wir Verträge mit verschiedenen Organisationen haben und diese Arbeit weltweit möglich machen. Zum Beispiel, wir haben Missionaren in verschiedenen Ländern, in Europa, in Afrika, auch in Asien, auch andere, die in der Vorbereitung sind. Und da freuen wir uns immer, wenn nicht nur einzelne Leute einen Ruf in die Mission bekommen, sondern die ganze Gemeinde versteht, was Mission bedeutet und Teil von dem sind, was Gott eigentlich macht. Wie es praktisch aussieht, das sieht man zum Beispiel auf dem Bild. Wir machen Schulungen, eine Woche lang Schulungen für Missionsinteressierte, wo wir Missionaren einladen, damit sie ein bisschen erzählen, zum Beispiel wie hier in der Mitte sieht man im Stehen Rocio, die arbeitet in Mosambik. Die erzählen ein bisschen von der Arbeit dort. Die arbeiten mit kleinen Kindern und Teenies. Und da sieht man, wie sie auch als Interessierte an Mission Teil davon sein können, was Gott auf diese Welt macht. Teilweise machen wir auch die Vorbereitung, was wir vorhin gesprochen oder erwähnt haben, die Vorbereitung von Missionskandidaten. Wir hatten ein Programm, das geht ein Jahr lang und da dürfen die nach der Arbeit abends unter der Woche mal für 3 Stunden kommen, von 8 bis 11 und da bekommen die ein bisschen mit, was Mission bedeutet, wie sie selber Missionar werden können und zum Beispiel, wie sie sensibel für andere Kulturen sein können, wie sie andere Sprache lernen und so weiter. Das sind verschiedene Themen, die wir in dem Jahr auch durchsprechen. Wir besuchen ganz bewusst auch die Gemeinden von den Missionskandidaten, weil wir glauben, wir gehen davon aus, Gott hat nicht alle dazu berufen, in die Mission zu gehen, aber Gott hat uns alle berufen dazu, Teil von seiner Mission zu sein. Und manche beten auch für Missionaren, manche spenden vielleicht für Missionaren und die sind genauso wichtig. Deswegen investieren wir in lokalen Gemeinden, weil wir glauben, Mission ist Auftrag von der Gemeinde, von uns allen als Nachfolger Jesu, nicht nur von den Missionaren. Und auch Teil unserer Arbeit sind die Kurzzeitler, die zu uns kommen. Es sind Deutsche, die nach der Schule für ein Jahr nach Chile kommen mit Impact. Ich weiß, dass in der Gemeinde auch manche Impact machen. Man kann das durch Impact auch in Chile machen oder manche kommen mit der DMG, eine andere Organisation. Und da ist Katrin immer dabei, sie zu begleiten, zu helfen, die Kultur zu verstehen, die meisten von denen wohnen auch bei chilenischen Familien, deswegen die sind gleich konfrontiert. Es wird nur Spanisch gesprochen, es wird nur Spanisch oder Südamerikanisch gegessen und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und da ist Katrin, wer sie begleitet und ein bisschen hilft, das zu verstehen. Nicht alles zu verstehen, aber vieles zu verstehen. Genau. Zum Beispiel, wir haben den Christian jetzt, der war ein ganzes Jahr in Bruchsal und hat hier in der Gemeinde mitgearbeitet und hat miterlebt, was es heißt, Missionar zu sein, auch in Deutschland. Deutschland braucht auch Missionaren. Mission ist keine Einbahnstraße mehr. Es werden nicht nur Missionaren von Norden in den Süden geschickt, sondern auch von Süden in den Norden werden Missionaren geschickt, wie Christian. Und er hat uns ein kurzes Video. Solche Situationen, solche Dinge sind für uns auch ein Zeichen davon, Gottes Mission ist weltweit am Wirken. Gott wirkt nicht nur in Deutschland, nicht nur in Chile, sondern überall. Und da freuen wir uns, wenn Leute kooperieren von Chile aus. Und er wird zum Beispiel von Chile finanziert und darf jetzt ITA studieren mit dem Ziel auch, in Deutschland zu dienen, in einer Gemeinde mitzuarbeiten. Das ist, wo wir denken, das ist genau, was wir uns wünschen, dass Gottes Gemeinde, die Gemeinde Gottes überall unterwegs ist und miteinander kooperiert. Und so wie Paulus mal gesagt hat, dass wir ein Leib bilden, egal wo, egal woher wir kommen, aber dass wir zusammengehören. Das ist, warum wir in Chile sind und das ist eigentlich unser Ziel, dass Menschen, vor allem Gemeinden, ein Herz bekommen für Weltmission. Dieses Herz hatte Paulus damals und er war begeistert von dem Wirken Gottes. Und er hat einige Missionsreisen unternommen und da sind wir, und das ist, was wir in Chile oft machen, zusammen mit den Gemeinden Bibellesen. Und da haben wir zum Beispiel die Geschichte mit dem dritten Missionsreise. Paulus ist unterwegs, mal wieder, hat, nachdem er die Gemeinde in Antiochien besucht hat, die Gemeinde, die ihn ausgesandt hat, die Gemeinde in Jerusalem besucht hat, hat er sich entschieden, eine dritte Missionsreise noch zu machen. Am Ende von der zweiten Missionsreise war er in Ephesus. Das lesen wir in Apostelgeschichte 19. Und da hat er gesagt, ey, ich komme mal wieder. Ich kann nicht jetzt bleiben, das kann ich momentan nicht, aber ich komme noch mal. Und dann ist er nach Jerusalem, Antioch in Jerusalem gegangen. Und im Kapitel 19 finden wir, dass Paulus tatsächlich noch mal gekommen ist, dass er tatsächlich noch mal in Ephesus war. Und Ephesus war eine große Stadt damals. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Schöneich? Wie viele ungefähr? Um die 10.000. Ist eine große Stadt, auf jeden Fall größer als Bad Liebenzell, wo wir gerade wohnen. Aber Ephesus hatte um die 150.000 Einwohner damals, schon damals. Es war eine Hafenstadt, eine riesige Stadt. Und eine Stadt, die sehr bekannt war, weil die so Spiritualität sehr hochgestellt wurde. Das war ganz wichtig für die Menschen in Ephesus. Da kamen Menschen von allen möglichen Ländern, von Afrika, von Asien, auch viele Europäer damals. Die haben in Ephesus gewohnt, haben viele Sprachen gesprochen und haben auch an vieles geglaubt. Es war eine Multikulti-Stadt. Und genau da ist, wo Paulus sich entschieden hat, eine Gemeinde zu gründen. Da jetzt finden wir in Apostelgeschichte 19, wie alles angefangen hat. Die erste Verse sehen wir, wie die Gemeinde gegründet wurde. Und wir haben jetzt nicht unbedingt die Zeit dazu, aber ich lade euch herzlich ein, das zu lesen noch zu Hause. Es war keine große Gemeinde eigentlich. Paulus ist gekommen und es waren einige Männer, die Bibel sagt, es waren 12 Männer, nicht mehr. Und die wussten gar nicht, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Klar, die haben sich Jünger Jesu genannt. Das war eigentlich das Ziel, wie sie sich genannt haben. Aber die wussten nicht mal, als Paulus gefragt hat, ey, glaubt ihr an den Heiligen Geist? Da haben die gesagt, ja, was ist der Heilige Geist? Kann man das essen? Das kennen wir gar nicht. Und die haben irgendwie versucht, Jesus nachzufolgen, ohne den Heiligen Geist zu kennen, ohne das auszuleben, ohne einen Platz im Leben für den Heiligen Geist zu haben. Und da haben wir uns gefragt, oder frage ich mich immer noch, inwieweit lebe ich mein Leben als Christ ohne den Heiligen Geist? Inwieweit leben wir unser Leben als Christen ohne den Heiligen Geist? Wie sieht dein Leben als Christ ohne den Heiligen Geist? Würde einen Unterschied machen in deinem Leben, wenn du den Heiligen Geist nicht hast? Wäre was passiert? Und genau das haben die Menschen in Ephesus geglaubt. Und Paulus hat für sie gebetet und die haben den Heiligen Geist bekommen. Und ich wünsche mir, dass wir ganz bewusst als Gemeinde auch einen Platz lassen, in unserem Leben auch ganz persönlich, für den Heiligen Geist in unser Leben. Wir können Jesus nicht nachfolgen, ohne den Geist Gottes in unserem Leben zu haben. Das brauchen wir, um Jesus nachzufolgen. Wir brauchen ihn, damit wir wissen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Aber so hat die Gemeinde angefangen. Es waren nicht so viele und Paulus ist letztendlich einige Jahre dort geblieben. Die Bibel sagt, oder spricht von 2 Jahren, so beschreibt Lukas in Apostelgeschichte. Und da hat Paulus jeden Tag mit denen und denen erklärt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, was Jesus zu den verschiedenen Themen sagt. Und die Menschen haben Jesus gefunden. Und das ist was schön. Am Ende von Kapitel 19 sehen wir, wie Menschen sich verändert haben. Wie Menschen alles abgegeben haben, was weg von Jesus sie geleitet hat. Die haben gesagt, wir wollen nur Jesus nachfolgen. Und das war ein Wunder, das war ein großes Wunder. Und das wünsche ich mir. Und ich wünsche in jedem Gemeinde, dass Menschen nicht nur geheilt werden, ja, das auch, aber dass Menschen ein Herz für Jesus haben. Das wünsche ich mir, dass wir verstehen und nachvollziehen, was es bedeutet, in unserem Leben, in unserem Alltag, Jesus nachzufolgen. Wie endet die Geschichte? Wie geht die Geschichte weiter? Paulus ist gegangen, aber hat die Gemeinde erlebt, oder überlebt, dass er gegangen ist? Was denkt ihr? Hat die Gemeinde weitergelebt? Gerade können wir vielleicht nicht machen, aber ich würde euch fragen, wie sieht die Geschichte aus? Wie geht es weiter? Und Jahre später haben wir einen Brief von Paulus für die Gemeinde, den Epheserbrief. Und da finden wir, wie die Gemeinde auch überlebt hat, auch wenn Paulus nicht mehr da war. Aber wenn wir den Epheserbrief durchlesen, dann merken wir ziemlich schnell, Paulus schreibt nicht nur, um der Gemeinde zu gratulieren, weil alles so toll war, sondern es gab auch einige Schwierigkeiten in der Gemeinde. Zu einem in den ersten 2 Kapiteln theologische Probleme. Die haben ganz einfache Dinge nicht verstanden oder vergessen vielleicht. Zum Beispiel, Paulus schreibt im Epheser Kapitel 2, ihr seid aus Gnade gerettet. Leute, das wissen wir doch. Aber wir vergessen das manchmal. dass wir nichts machen müssen, nichts leisten müssen, um gerettet zu werden, um Freundschaft mit Jesus zu haben. Das haben die Menschen in Ephesus auch vergessen. Aber nicht nur theologische Probleme. Es gab Streit in der Gemeinde. Ich weiß, das passiert bei euch nicht. Ihr habt euch alle liebt. Deswegen, das war eine Botschaft für die Gemeinde damals. Aber die haben gestritten. Dass manche besser waren und manche nicht so gut waren. Dass manche richtig an Gott geglaubt haben, andere nicht. Das war gar nicht schön. Und nicht nur das, sondern Paulus auf einmal musste auch über die Ehe reden, obwohl er gar nicht verheiratet war. Aber es gab Streit und die Christen damals wussten nicht genau, wie sie die Ehe leben sollen. Das passiert hier nicht, keine Sorgen, aber damals schon. Und nicht nur das, sondern auch Erziehung. Paulus, der keine Kinder hatte, musste auch über Erziehung reden, welche Methoden wichtig wären und so weiter. Und das alles, was Paulus geschrieben hat in dem Brief, schreibt nicht nur einfach so, sondern weil es so präsent in der Gemeinde war. Und obwohl die Gemeinde das noch überlebt hat, dass Paulus gegangen ist, dass der Heilige Geist noch am Wirken war, hat die Gemeinde eine Phase erlebt, wo viele Probleme aufgetaucht sind, wo vieles nicht einfach war. Und ich muss sagen, als Christen passiert das oft, dass wir Zeiten haben, wo Dinge vielleicht vergessen werden, wo wir ganz praktische Dinge nicht ausleben. Wie lebt meine Ehe als Christ? Wie lebe ich als Papa als Christ? Die Erziehung von Kindern. Das Arbeiten in einer Firma. Wie sieht mein Leben aus als Christ im Alltag? Und Paulus musste das schreiben und ich bin davon überzeugt, die gleiche Erfahrung, die die Gemeinde hatte, habe ich auch immer wieder mal. Das brauche ich. Und dieses Nicht-Vergessen, was Paulus auch mit der Gemeinde gemacht hat, das brauche ich auch. Nicht zu vergessen, dass Gott mich gerettet hat. Und ich muss mich selber nicht reden. Und auch ganz praktische Sachen muss ich immer wieder dran denken. Aber wie sieht es aus mit der Geschichte von der Gemeinde? Wir haben keinen zweiten Brief an die Gemeinde. Es gibt keinen zweiten Epheserbrief oder so. Deswegen, was ist mit der Gemeinde passiert? Was denkt ihr? Was denkt ihr? Was ist mit der Gemeinde passiert? Vielleicht habt ihr das schon gesagt, oder vielleicht wisst ihr das nicht, aber das ist gar nicht schlimm. Aber wir haben noch einen Brief an die Gemeinde. In der Offenbarung, Kapitel 2, da haben wir nochmal einen Brief. Kapitel 2 wird beschrieben, auch ein Brief an die Gemeinde. Und das ist sehr spannend, was da steht. Und ich möchte das lesen. Wir lesen nicht alles ganz durch, aber das, was für die Gemeinde auch geschrieben wurde. Vers 2, Apostelgeschichte 2, Vers 2. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus zu der Gemeinde, und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast die als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen. Und du hast standhaft ausharren. Um meines Namens willen hast du gearbeitet. Und es endet Vers 3 mit dem Satz, mit der Beschreibung, und du bist nicht müde geworden. Es ist doch toll. Es ist was Schönes, wenn über eine Gemeinde sowas gesagt wird. Jahre später, um die 30 Jahre später, wird so ein Brief geschrieben. Die Gemeinde ist noch am Leben. Und die Gemeinde, am Ende wird beschrieben, du bist nicht müde geworden. Theologisch machst du einiges richtig. Du überprüfst was manche sagen, ob das wirklich mit Jesus zu tun hat oder nicht. Und das ist super, das ist toll, das macht so richtig schön, richtig toll. Und ich würde mich mehr wünschen, ich würde mich freuen, wenn über mich persönlich sowas gesagt wird. Wenn Jesus über mich sagen könnte, ey, du bist nicht müde geworden. Du hast gekämpft, dein Leben als Christ ist nicht einfach, aber du bist nicht müde geworden, du hast weitergemacht. Das ist was Schönes. Aber es endet nicht da, die Geschichte. Leider. Wenn wir weiterlesen, da kommt im Vers 4 ein göttliches Aber. Es ändert alles. Auf einmal wird gesagt, was wichtig, richtig wichtig ist. Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verloren hast oder verlassen hast. Vers 5, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht böse tust. Die Gemeinde hat vieles richtig gemacht, theologisch richtig gemacht, ethisch richtig gemacht. Die haben sich als Christen sehr gut benommen. Die sind auch nicht müde geworden. Aber eine Sache haben sie vergessen. Und das ist entscheidend. Das war entscheidend damals und das ist entscheidend auch heute. Sie haben die erste Liebe verlassen. Und das war für mich auch ein Schlag im Herzen. Man kann vieles richtig tun. Man kann vieles richtig machen als Christ. Aber wenn wir die erste Liebe, die Liebe zu Gott vergessen, dann ist alles umsonst. Wir können sehr aktiv in unserer Gemeinde sein. Wir können sehr aktiv sogar als Missionaren sein. Aber es geht nicht darum, wie viel wir tun. Auch nicht, wie viel wir für Gott und Gottes Reich tun. Nee, das geht nicht darum. Es geht vor allem, dass wir Jesus lieben. Und das ist die Botschaft von der Geschichte in Ephesus, von der Gemeinde in Ephesus. Jesus hat zu ihnen gesagt, tut Buße. Sonst muss ich kommen und ich werde die Leuchter, die bei dir in der Gemeinde sind, wegstoßen. Es geht nicht um Heil, es geht nicht um die Rettung, sondern um den Einfluss und die Möglichkeit, ein Zeugnis für die Menschen in Ephesus zu sein. Vielleicht weiß jemand von euch, wo Ephesus lag, was heute ist, welches Land heute in der Gegend ist. Für die, die vielleicht noch nie dort waren, die Türkei ist genau in der Gegend. Und seit einigen Jahrzehnten, ist keine Gemeinde mehr dort. Und wir wissen nicht genau, was mit der Gemeinde passiert. Es gibt einige christliche Historiker, die ein bisschen beschrieben haben, was mit der Gemeinde passiert ist. Aber Jahre später sehen wir, dass dort keine Gemeinde ist. Dass sehr schwierig ist, ein Zeugnis von Jesus zu sein, das Evangelium zu verkündigen. Menschen werden verfolgt, auch dort, weil die an Jesus glauben. Und das ist nicht nur eine Angstmacherei für uns, sondern eine Ermutigung. Eine extra Motivation auch für uns, wenn wir uns überlegen, Gott, wir folgen Jesus nach. Es geht nicht darum, dass wir alles richtig machen. Es geht vor allem, dass wir Jesus lieben. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde nicht nur für Missionaren beten oder spenden oder sehr aktiv in unserer Gemeinde sind. Ich wünsche mir, dass wir das alles tun, weil wir Jesus lieben. Dass wir nicht vergessen, dass das Wichtigste in unserem Leben als Christen ist, Jesus zu lieben. Und weil wir ihn lieben, Deswegen dienen wir auch in unserer Gemeinde und weltweit. Ich bete noch. Jesus, danke für die Möglichkeit, die wir haben, dir nachzufolgen. Auch wenn wir vieles nicht wissen und vieles vielleicht nicht ganz richtig machen, wir können uns festhalten, wir können fest dran glauben, dass du uns gerettet hast, dass du uns liebst aus Gnade, nicht weil wir was geleistet haben, nicht weil wir so gut sind, sondern weil wir dich brauchen. Und wir wünschen uns, aus der Geschichte von der Gemeinde in Ephesus zu lernen, dass es nichts wichtiger ist, als dich zu lieben. Dass wir vieles richtig machen können. Vieles richtig glauben können sogar, ohne dich zu lieben. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns zeigst, wer du bist, damit wir dich lieben können. Und weil wir dich lieben, weil die erste Liebe so präsent ist, die Liebe zu dir so präsent ist in unserem Leben, dass wir deswegen in unserer Gemeinde dir dienen und weltweit auch deine Gemeinde dienen. Danke für dein Wirken. Danke, was du in Chile tust, aber auch hier. Amen. Amen.